Der Schwabe hat direkt auf meine Bibel rein. Was sagt denn Jesus selber, als er seine Jünger beruft, was er von seinen Jüngern eigentlich erwartet und seinen Nachfolgern? Matthäus 4, wo wir hier am Anzeigen, könnt ihr gerne mal kurz mitlesen. Das ist eine besondere Stelle, weil er da seine allerersten Jünger beruft.
Eines Tages, als Jesus am Ufer des See Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Was heißt es eigentlich, Jünger zu sein? Ich finde es irgendwie ganz cool, dass unsere Butler sich für das Thema dieses Gottesdienstes heute, was heißt es eigentlich, mit Jesus im Alltag zu gehen? Was heißt es, eine Beziehung zu ihm zu führen, ausgesucht haben? So komplett überraschend ist es nicht. Schließlich haben wir 2 Jahre uns damit beschäftigt, von Anfang an der großen Story Gottes, was er so mit der Menschheit vorhat und wie er sie befreien möchte, über Jesus als unser Vorbild, bis hin zu dem, was das Gemeindeleben ausmacht und auch mein Leben als Nachfolger von Jesus. Wir haben das dann später auch geübt und verschiedene Sachen ausprobiert im Boot, haben herausgefunden, wie wir mit Gott in Kontakt bleiben können, und wie wir eine Beziehung pflegen, was Gott in uns auch hineingelegt hat und schlussendlich auch, was ist eigentlich mein Platz in Gottes Reich. So, das heißt, wir haben uns eigentlich über 2 Jahre hinweg die ganze Zeit damit beschäftigt, wie bin ich mit Jesus eigentlich unterwegs? Was heißt es, mit ihm unterwegs zu sein? Was macht ein Jünger aus? Wir haben gerade schon ein paar Sachen hier im Anspiel gesehen. Vielleicht habt ihr euch in einem der Sachen wiedergefunden und sagt, ja, okay, das repräsentiert mich. So eine Art Nachfolger bin ich. Noch spannender wäre das, glaube ich, rauszuhören, wenn man mal ein paar mehr Leute fragen würde, hier bei uns in der Gemeinde, was verbindest du mit Jüngerschaft? Ich habe einfach mal in der YouTube-Playlist von uns, von unserer Gemeinde, die Predigten heißt, einfach mal geguckt, wie viele Predigten in den letzten 2 Jahren waren denn zum Thema Jüngerschaft? Was denkt ihr, wie viele da waren? Wer würde sagen, ist es mehr als 10? Wer würde sagen, weniger als 10? Ich habe ungefähr 20 gezählt. 20 Predigten, es sind bestimmt auch, kam das in anderen Predigten sogar nochmal als kleines Thema vor oder wurde mitbedacht. Ich habe 20 gezählt. Ihr könnt auch gerne mal selber durchgucken und mal schauen, welche Predigt dann über Jüngerschaft euch vielleicht trifft. Noch interessanter finde ich, dass Jüngerschaft es auch in unsere Gemeindevision geschafft hat. Also es ist eine unserer 2 Säulen, wo wir sagen, da möchten wir als Gemeinde unterwegs sein. Da möchten wir Gott folgen. Da möchten wir seinen Auftrag gemeinsam leben. Jüngerschaft, das ist ein Plan, das ist ein Ziel und auch eine Art zu leben, die Jesus so wichtig war, dass er volle 3 Jahre in seine Jünger investiert hat. Der hat jeden Tag 24/7, nicht wie Butt einmal die Woche für 2 Stunden, 1,5 manchmal, sondern 24/7 war er mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat sie ausgewählt, ihnen alles beigebracht, was sie ihm wissen müssen, um selbst mit Gott unterwegs zu sein, und hat sie dann entsendet, an ihm dran zu bleiben und anderen beizubringen, das Gleiche zu machen. Jetzt stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, was heißt es eigentlich, ein Jünger von Jesus zu sein? Und bevor ich da ein bisschen tiefer einsteige, würde ich euch wirklich mal gern konkret fragen. Und zwar, Tobi wirft gleich hier eine Folie an die Wand. Ihr dürft eure Smartphones einmal kurz zücken. Und wenn ihr wollt, entweder auf mentimeter.com gehen oder den QR-Code da scannen, wenn ihr euer Handy soweit reicht. Und wenn ihr auf die Seite kommt, steht oben ein Code. Gebt den mal ein und macht mal eine Rangfolge. Was würdet ihr sagen, ist das Wichtigste beim Jüngersein? Ich kann den Code gleich auch nochmal vorlesen, sobald ihr drin seid. Es wird sich hier auch verändern. Mal gucken, wo der Schwerpunkt heute von den Anwesenden ist. Jüngerschaft, was ist das Wichtigste? Der Code ist 2705 7672. Nochmal, 2705 7672. Evangelisieren ist schon mal Platz 1 gerade. Mal gucken, was rauskommt. Gottes Nähe suchen, auf Platz 2 beten, vielleicht verändert sich das gleich nochmal kurz. Während ihr eure Rangfolge macht, würde ich euch gerne verraten, dass jeweils 2 von denen zu einem unserer 3 Ws aus der Vision passen. Unsere Vision ist ja, wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen wachsen und wir wollen weitergeben. Jeweils 2 davon passen zu einem dieser Ws. Und aktuell haben wir das Wohlfühlen ganz oben, einfach in Gottes Nähe sein. Und seine Nähe suchen. Ihr könnt gern weitermachen. Wenn ihr das fertig habt, packt das Smartphone wieder weg. Ich fühle mich fast schon wie im Butter ein bisschen. In dem Text von heute auf jeden Fall passiert etwas Spannendes. Und zwar, Jesus beruft seine allerersten Jünger. Und macht auch direkt von Anfang an klar, was ihm das Wichtigste eigentlich ist bei der Jüngerschaft. So genial wie halt Jesus ist, macht er das in einem einzigen Satz fest. Tobi, du kannst den Satz einmal zeigen. Komm mit und folg mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. In diesem einen Satz sind 3 Dinge versteckt, die Jesus schon von Anfang an klar macht, was für ihn Jüngerschaft ausmacht. Das erste, wir können das mal hervorheben, ist, kommt mit und folgt mir nach. Oberflächlich betrachtet, wenn man Jesus damals gesehen hätte, wie er zu seinen Jüngern kommt und dann anfängt öffentlich zu predigen und dann auch so große Menschenmengen vor ihm sind und er erzählt von Gottes Reich und hat seine Jüngerschar vor sich, unterscheidet er sich eigentlich kaum zu anderen Rabbinern aus der Zeit. Also es war gang und gäbe, dass es so ungefähr abläuft. Und schaut man aber nicht auf das, was man direkt sieht, sondern auf die Beziehung, die Jesus zu seinen Jüngern pflegt, so sieht es schon ganz anders aus als bei allen anderen Rabbinern. Jesus hat seine Jünger selbst gerufen. Also sie sind nicht zu ihm gekommen und mussten sich irgendwie würdig erweisen, sondern er hat sie bewusst ausgesucht. Er hat gesagt, hey, dich möchte ich dabei haben. Ich möchte, dass du Gottes Liebe in die Welt bringst. Jesus lehrte nicht, dass sie ihn irgendwann als Rabbiner ersetzen sollten und dann eventuell irgendwie eine Schule oder so gegründet wird und dann der Nächste einfach seinen Staffelstab abgibt, sondern Jesus sagt, ich bin und bleibe euer Herr und Meister. Und ihr sollt euch auch nicht Rabbiner nennen, steht in Matthäus 23. Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen, sondern ihr seid Brüder und Schwestern untereinander. Und ich bleibe euer Mentor, euer Meister. Und Jesus, wie gesagt, gründet auch keine Schule mit Regeln, Satzungen, Vorschriften oder sonst irgendwas, so wie das damals war, wenn wir einen Verein gründen wollen, irgendwie so eine Abschrift, daran musst du dich orientieren, sondern er führt seine Jünger in eine Beziehung zu Gott. Dass sie, und das macht es schon weniger greifbar, das ist schon was ganz Persönliches, das ist etwas, wo sie mit Gott interagieren. Und dieser knappe Ruf, den Jesus hier sagt, der begründet Jüngerschaft zu ihm. Komm mit und folge mir nach. Ich möchte dein Meister sein. Und genauso knapp ist die Reaktion der Jünger dann auch. Sie lassen alles stehen und liegen und sagen, ich gehe mit dir. Ich vertraue dir und ich komme mit. Das macht Jüngerschaft, finde ich, schon so ein bisschen abenteuerlich fast schon. Oder so ein bisschen so, ich lasse mich auf etwas ein, wo ich gar keine Ahnung habe, wohin geht's eigentlich. Ich weiß nicht alles. Das ist ein Vertrauensschritt, den ich gehen muss. Und Jesus ruft einfach zu, vertrau mir und komm mit. So eine Bereitschaft, die Jünger haben, das kann man, glaube ich, das kann nach außen hin ziemlich krass wirken, ziemlich irrsinnig vielleicht, so alles stehen und liegen lassen, die Familie sogar hinter sich lassen, um jetzt nur noch Jesus nachzufolgen. Ich glaube, dass es für so etwas einen gewissen Grad an Unabhängigkeit braucht zu dieser Welt. Zu wissen, Gott hat ein Reich für mich vorbereitet, in das er mich führen möchte. Und Christen haben sich damals nicht von Anfang an selber Christen genannt, sondern sie haben diesen Namen bekommen von außen, als nämlich die Heiden in Antiochia bemerkt haben, diese ganzen Christen, die folgen die ganze Zeit jemandem, die folgen diesem Christus. Das sind diese Christen. Sie selber, auch irgendwo passenderweise, haben sich immer Jünger genannt. Oder wir sind Nachfolger von Jesus. Zu Jesus sich zu bekehren und zu sagen, diesen Ruf anzunehmen, das ist im Grunde immer eine Bekehrung in eine Nachfolge. Wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann gehe ich in eine Nachfolge. Das ist der nächste Schritt. Weg von der Einstellung, dass ich mich oder irgendetwas in der Welt mich retten kann, hin zu dem, der mich zu einem erfüllten Leben führt, der mich rettet. Hin zu Jesus, der auch die Lasten von mir abnehmen möchte, der mich befreit. Bei dem ich einfach sein kann und dessen Gegenwart ich einfach genießen kann, so wie das hier gerade auf Platz 1 bei euch auch rausgekommen ist. Einfach da sein bei ihm. Es ist immer eine Bekehrung zu einer Person hin. Also müsste man eigentlich diese Statue, die wir hier gerade eben gebaut haben, eigentlich erweitern um eine zweite Statue, nämlich Jesus, und dann gucken, in welchem Verhältnis stehen die zwei Statuen zueinander. Wie gehen die miteinander um? Das Zweite, was Jesus sagt, ist, ich will euch zeigen. In anderen Übersetzungen steht auch, ich mache euch oder ich verändere euch. Jesus ist der Rabbi und ich bin sein Jünger. Und das ist ein Anspruch, den er Jesus hat. Die Frage ist, bin ich bereit, ihm das abzugeben? Bin ich bereit, mein Leben zurückzunehmen, zu sagen, er ist die Nummer eins in meinem Leben? So, nicht ich verändere mich, sondern er verändert mich, wenn ich ihm nachfolge. Jesus hat es gemacht, also mit diesem Anspruch, nicht, weil er irgendwie Bock hatte, seine Macht zu feiern, wie krass er ist, wie viele Nachfolger er hat, wie mächtig er auch gegenüber anderen ist, sondern weil er euch, mir und seinen Jüngern dienen möchte. Und er möchte, dass diese guten Früchte, die eine Nachfolge mit ihm hervorrufen lässt, die wachsen lässt, dass das passiert in unserem Leben. Er dient uns in der Nachfolge. Nicht umsonst wird Nachfolge nicht immer nur mit diesem Hirtenbild dargestellt, wo das Schaf irgendwie entspannt irgendwie im Arm des Hirten ist und wir müssen nichts machen und sind uns ganz geborgen bei Jesus, sondern eben das, was Jüngerschaft aussagt, wir sind Jünger. Ein anderes Wort wäre, wir sind Lernende oder Studenten bei Jesus. Das heißt, er hat auch als Lehrer einen Anspruch dazu. So, bleibt ein Verhältnis von Meister und Lehrling. Jesus sagt dann zusätzlich in Matthäus zum Beispiel, kommt her und ich möchte euch mein Joch auflegen. Joch kennt ihr, da wurden Ochsen früher drauf gespannt, dass sie geführt werden können. Das ist also so ein Bild für Herrschaft. Jesus führt den Ochsen, er führt dich, er legt dir ein Joch auf, aber keins, unter dem du zerbrichst. Er wird auch verheißen als der König seines Volkes. Er regiert, er sitzt auf einem Thron. Und die Frage ist, lasse ich ihn auf den Thron meines Lebens? Die Frage für mich wäre, wer sollte sonst außer Jesus unser Leben führen? Wir selbst etwa? Es hat in der Geschichte nicht so oft funktioniert. Oder ganz wer anderes, kann ich mir auch nicht vorstellen. Für mich bleibt der Einzige, der mein Leben wirklich zum Guten entführen kann, Jesus. Außerdem ist er schon vorausgegangen. Außerdem hat er alles, was ich erleben könnte, ist er schon dabei. Er weiß, was auf mich zukommt. Er ist neben mir, er gibt mir Kraft. Die Ballons, die ihr hier seht, er ist mein Helfer, er gibt mir Vertrauen. Er ist mein Retter. Jesus führt mich also, da wo es sein muss, aus meiner Passivität raus, dass ich aktiv werde für ihn. Aber auch da, wo ich ungesund aktiv bin, lässt er mich auch zur Ruhe kommen. Und sagt, du kannst bei mir einfach sein. Also wie dieser Feldarbeiter, der seinen Ochsen führt und ihm aber Pausen gönnt und sich um ihn kümmert, der das Beste für ihn will. Und dann am Ende sogar das Feld dann Früchte wachsen lassen kann. Eigene Sache verheimlicht Jesus auch nicht. Ihm nachzufolgen bedeutet auch, dass es richtig oft unbequem werden kann. Dass es schwierig werden kann. Das ist eine Grundsatzentscheidung, zu der er aufruft. Folge mir nach. Ich lebe jetzt für Jesus. Und mein gesamtes Leben gehört ihm. Das steht oft in hartem Widerspruch zu Dingen, die wir sonst irgendwie beigebracht kriegen. Gesellschaft, Kultur oder sonst irgendwo. Damals bedeutete das, wenn Jesus gesagt hat, du sollst dein Kreuz auf dich nehmen, dass du bereit warst für den Tod. Das war derjenige, der mit seinem Leben abgeschlossen hat und sein Kreuz zur Todesstelle getragen hat. Bist du bereit, mit deinem Leben abzuschließen und sagen, ich stehe nicht auf Nummer 1, sondern Jesus steht auf Nummer 1. Aber schon in diesem Leben, das geht nicht nur um den Tod, sondern in diesem Leben passiert nämlich das Dritte, was hier drin steht. Ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Jüngerschaft und Nachfolge hat in diesem Leben schon einen Effekt. Hat hier schon Früchte, die wachsen werden. Jesus, das haben wir auch oft als Thema im Butt gehabt, dass wir uns auch mit uns selbst beschäftigt haben. Was hat Gott in mich reingelegt? Wie hat er mich gebaut? Was erwartet er von mir? Wohin geht mein Leben? Wie kann ich auf ihn hören, dass er mit ihm geht? Und Jesus sieht in mir und auch in dir den Menschen, den Gott sieht, den er gemacht hat. Er sieht in dir den wahren Menschen, den Jesus selbst vorgelebt hat, zu dem du dich hin entwickeln darfst. Das auf der einen Seite. Und wir haben uns im Butt auch mal mit Menschenfischer als Lehrberuf mal beschäftigt, was so ein Menschenfischer alles wissen muss über das Meer, über die Fische und so weiter. War ein richtig spannendes Thema, können wir irgendwann mal unten bei einem Kaffee mal gemeinsam drüber reden. Ich würde euch aber gerne Menschenfischer in einem anderen Bild zeigen. Jetzt könnte man natürlich viel darüber reden, welche Methoden gibt es, wie erreicht man Menschen am besten, was sollte ich tun, gib mir doch ein paar Tipps oder Tools. Ich würde euch eher den Effekt gerne zeigen. Steffen, könntest du kurz nach vorne kommen und dir deine Gitarre einmal schnappen? Ich möchte, dass ihr einmal fühlt und einmal zuhört. Und zwar, wenn man über Jüngerschaft redet, ihr habt das gerade auch schon gemerkt, dann ist es öfter mal in so Spannungen. Auf der einen Seite das entspannte Schaf bei dem Hirten, auf der anderen Seite der fleißige Student, der lernt und der verändert und so. Auf der einen Seite ganz persönliches Wachstum in meinem Herzen und auf der anderen Seite sind wir in Gemeinschaft unterwegs. Schaut euch um, neben euch sitzen ein Haufen Christen, die ebenfalls mit Jesus unterwegs sind. Und er hat uns ins Gemeinde berufen. Auf der einen Seite ist es ein Lebensstil, also die Art und Weise, wie ich mit Dingen umgehe. Auf der anderen Seite ist es eine Methode. Ich kann ganz gezielt Leute erreichen und sagen, ich möchte das und das, möchte ich starten. Das Projekt, das soll Menschen erreichen. Ich darf mitentscheiden in Gottes Reich und ich gehorche ihm. Das, was er für mein Leben sagt. Ich soll mich selber lieben und ich soll andere und Gott lieben. Es ist immer in zwei Spannungen. Und ich finde, ein richtig schönes Bild ist so eine Gitarre. Schaut euch mal die E-Gitarre von Steffen einmal kurz an. Solche Spannungen haben wir ganz oft. Und Spannungen kann man jetzt verstehen als etwas Schlechtes, wo Spannungen wie Druck hin und her gerissen sein oder sonst irgendwas darstellt. Es kann auch etwas Schönes sein, wenn wir zwischen zwei Polen unterwegs sind, so ein bisschen wie die Saiten, die auf seiner Gitarre sind. Spiel mal einen Ton an von deinen Saiten. Diesen Ton, auch ein schöner Ton, finde ich, der kann so klingen, weil ein bestimmter Punkt in dieser Spannung gedrückt wird. Ich bin an einer bestimmten Stelle zwischen zwei Polen. So, und das bringt meine Umfeld ins Vibrieren. So, und die Frage ist so ein bisschen, es gibt ja nicht nur eine Spannung, in der ich lebe als Christ oder als Mensch, sondern mehrere. Das heißt, es ist so ein bisschen Zusammenspiel, dass ich die Harmonien in meinem Leben suchen muss. Spiel mal einen Akkord. Und dann darf schon in mehreren Spannungen, darf ich Jesus fragen, wie kann ich so spielen, dass ein schöner Akkord in meinem Leben entsteht? Noch interessanter ist, wann ist denn jetzt ein Akkord richtig oder falsch? Was würdet ihr sagen? Jemand eine Idee? Wann ist ein Akkord richtig und wann ist er falsch? Man könnte sagen, wenn er sich gut anhört, spiel mal irgendwas Schrilles. Irgendwas richtig. Nicht jeder würde sagen, das hört sich gut an. So, manchmal ist es zu schrill, zu laut. So, und die Frage ist, wann ist der Akkord richtig? Das heißt, Steffen oder so eine Band, die brauchen eine Orientierung. Die brauchen ein Lied, zum Beispiel eine Komposition, die ihnen genau sagt, jetzt spielst du das, jetzt spielst du das, jetzt spielst du das. Und wenn das zusammenkommt, spiel mal ein paar Akkorde im Fluss. Genau das ist der Punkt, wo Jesus sagt, ich möchte dir zeigen, ich möchte dir vorangehen und sagen, ich möchte dir beibringen, wie du diese guten Maßstäbe von Gott aneignen kannst, damit dein Leben so eine schöne Melodie spielen kann. Damit du die richtigen Akkorde im richtigen Moment spielen kannst, so wie Gott sich das Lied für dein Leben ausgedacht hat. Und noch krasser, jetzt die Steigerung davon ist, dass wir ja nicht alleine unterwegs sind. Jesus hat nicht nur einen Jünger berufen, sondern gleich mehrere. Das heißt, jeder hat ein unterschiedliches, ich sag mal, Lebensinstrument mit einer ganz anderen Klangfarbe, mit seinen eigenen Saiten und Spannungen, in der er den richtigen Punkt treffen muss und immer wieder mit Gott in Kontakt bleiben muss. Und wenn wir dann anfangen, als Gemeinde zusammenzukommen und sagen, Gott gibt uns einen Auftrag für uns gemeinsam, dann kann ein richtig schönes Stück mit mehreren Leuten entstehen. Ihr dürft mal. Thank you. anderen zusammenspielen, dann geht es darum, aufeinander Acht zu nehmen plötzlich. Jetzt geht es darum, mit denen gemeinsam den richtigen Punkt zu finden. Ich muss mich einfühlen in den anderen und aber auch die Melodie und die Stimmung des Liedes mich darauf eingrooven. Das kann in vielen Formen passieren in der Gemeinde. Und egal ob alleine oder in Gemeinschaft mit anderen, es fängt an, die Musik, vielleicht habt ihr es ein bisschen gefühlt, jemand hat vielleicht ein bisschen mit dem Fuß gewippt oder angefangen zu nicken oder so, oder einfach die Augen geschlossen und dann mal das Lied gefühlt. Es fängt an, einen Effekt nach außen hin zu haben. Es fängt an, Leute zu berühren und Leute mitzureißen, Leute auch zu motivieren und zu bewegen zu irgendwas. Wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, wenn wir bereit sind, ihn an Platz 1 zu stellen und wenn wir bereit sind, uns von ihm leiten zu lassen, damit etwas Schönes in dieser Welt passieren kann. Dass wir diese Welt auch verändern können nach Gottes Maßstäben, nach seinen guten Zielen für diese Welt. Wir können auch sagen, die Musik hat euch vielleicht ein bisschen gecatcht oder sogar gefischt. So, und die Frage ist so ein bisschen, wie kann ich jetzt mit Gott unterwegs sein? Das ist eine Frage, die ich nicht von hier aus beantworten kann für dich, sondern du musst dein Instrument erkennen, du musst üben, es zu lernen, du musst auf Gott die ganze Zeit hören und mit ihm unterwegs sein. Und ich hoffe, dass wir das im Bund so ein bisschen euch nahe bringen konnten, dass es genau darum geht, in der Beziehung zu bleiben mit Jesus, unserem Mentor, mit Jesus, unserem Rabbi. Ich hoffe auch, dass ihr die Versprechen, die Gott darauf legt, auch mitnehmen könnt, jetzt auch über die Bundzeit hinaus. Die Belohnungen, die er gibt, wenn man ihm nachfolgt. Gemeinschaft haben mit Gott, unserem Schöpfer. Eine Zufriedenheit mit unserem Leben, ganz unabhängig von den Umständen, weil ich weiß, wohin ich gehen werde. Eine Berufung für mein Leben, eine Mission, auf die Gott mich schickt, mein Instrument mit einbringen an einem richtigen Ort und ein Vorbild sein für andere und sie ebenfalls mitreißen und fangen oder fischen, dass sie Gott nachfolgen möchten. Ich hoffe, dass ihr das mitnehmen könnt. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir euch gerne dazu segnen wollen, nach den 2 Jahren Boot. Kommt doch mal nach vorne. Und die Paten können direkt auch mit nach vorne kommen, die Gebetspaten.